Genau, und vielleicht fühlt ihr euch manchmal so ein bisschen, also das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, der Sonntagsgottesdienst, ne? Man dient ja Gott in seinem Alltag auch und noch mehr oft als sonntags, wenn man beim Gottesdienst ist. Und vielleicht fühlt ihr euch da manchmal so ein bisschen am Rande eurer Kraft und dann schlagt ihr die Bibel auf und ihr seht, dass Gott sagt, er möchte euch seine Kraft geben. Mal Hände hoch, wer von euch darauf verzichten möchte? Auf die Kraft, die Gott zu geben hat. Keine Hände, sehr gut. Sehr demütig heute. Genau, wir machen am 14. einen Workshop und da geht's genau darum. Da geht's darum, um die Kraft, die Gott uns geben will. Und wir treffen uns um 19 Uhr abends im Connections. Da muss man natürlich erstmal ein bisschen Kraft investieren, um da hinzukommen. Aber ich glaube, es wird sich auszahlen und ihr werdet es zurückgehalten. Wir werden uns im ersten Teil mal ein bisschen anschauen, was die Bibel dazu sagt, wie wir denn diese Kraft bekommen können. Und wir schauen uns auch Beispiele an in der Bibel, wo jemand ganz offenbar von Gott Kraft bekommen hat. Und wie hat er diese Kraft bekommen? Warum hat er die Kraft bekommen? Aber der zweite Teil wird sein, und da gebe ich euch eine Hausaufgabe mit, dass ihr euch überlegt, was waren denn Situationen in eurem Leben, in denen ihr euch von Gott gestärkt gefühlt habt? Überlegt euch das und bringt das mit und dann lasst uns drüber reden, was waren das für Situationen in eurem Leben? Was hat dazu geführt, dass ihr euch gestärkt gefühlt habt von Gott? Und ich glaube, dass wir von diesem Austausch alle profitieren können und dass sich das Investment in Kraft und Zeit lohnen wird und schöne Gemeinschaft und Kekse und vielleicht Kaffee um die Uhrzeit für den, der möchte, gibt's noch oben drauf. Und damit komme ich zur Predigt und erstmal herzlichen Glückwunsch alle miteinander. Herzlichen Glückwunsch, liebe Gemeinde, zum 1988. Ich weiß es nicht, Geburtstag. Wir feiern heute Pfingsten, allgemein als der Geburtstag der Gemeinde bezeichnet. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wer von euch feiert heute zu Hause bei sich den Geburtstag der Gemeinde? Sind jetzt auch nicht viel mehr Hände. Eine. Ja, das passt total zum Thema. Das, genau, du feierst deinen geistlichen Geburtstag, 28 Jahre, und das hängt natürlich total zusammen. Aber trotzdem die Frage, ne, wir feiern Weihnachten, wir feiern da wirklich nicht nur die Geschenke, sondern wir feiern Jesus, ja. Aber Pfingsten? Ich weiß es nicht, vielleicht liegt's am Namen. Pfingsten, was bedeutet Pfingsten? Ich habe es nachgeschlagen, ja, ich erspare es euch jetzt, euch nochmal abzufragen. Und Pfingsten kommt vom griechischen Wort Pentekoste. Ja, genau. Da stand ich genauso da, war so, okay. Ja, habe ich schon mal gehört, ja. Klingt kompliziert. Was bedeutet denn Pentekoste? Und jetzt wird's spannend. Das heißt einfach der 50. Okay, wir feiern den 50. Bringt jetzt auch nicht weiter. Also wir feiern den 50. Tag nach, es ist eigentlich nicht Ostern, sondern es ist, glaube ich, den Tag des ungesäuerten Brotes. Ja, weil es ist ja ursprünglich ein jüdischer Feiertag. Aber wir feiern quasi Pfingstmontag, den 50. Tag nach Ostersonntag. Genau. Sagt immer noch nichts über den Feiertag selber aus oder über die Bedeutung dessen. Dabei ist es doch so, wir feiern, wenn wir es feiern, ein Ereignis, das für die Menschheit eine unglaubliche Bedeutung hat. Haben wir vorhin schon ein bisschen gehört in der Einleitung. Die persönliche Bedeutung, aber auch für die gesamte Menschheit hat dieses Ereignis eine unglaubliche Bedeutung. Und die Bedeutung dieses Ereignisses steht weit über der Gründung von irgendeiner Gemeinde oder dem Geburtstag von irgendeiner Gemeinde. Weil an Pfingsten feiern wir quasi die Wiedergeburt der ganzen Menschheit. Denkt mal drüber nach. Pfingsten, das ist die Scheidemarke zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Ja, das Neue Testament beginnt mit den vier Evangelien und den Geschichten von Jesus, die wir uns da anhören. Aber eigentlich ist es die Geschichte eines jüdischen Rabbis mit seinen 12 jüdischen Schülern. Die 4 Evangelien sind eigentlich Bücher des alten Bundes. Darüber schon mal nachgedacht? Es ist immer noch die Geschichte des Volkes, das durch einen Vorhang im Allerheiligsten des Tempels von Gott getrennt ist. Und es gab immer wieder, auch in der Zeit vor Jesus, Propheten, die so wie Jesus vom Heiligen Geist erfüllt, vielleicht nicht ganz so wie Jesus vom Heiligen Geist erfüllt haben, aber die auch vom Heiligen Geist erfüllt waren, so wie Jesus es auch war. Und die diese direkte Verbindung zu Gott hatten, aber der Rest musste zu diesem Tempel, wenn er mit Gott direkt in Berührung kommen wollte. Und die Konsequenz von Sünde war damals Strafe und Tod. Entweder der Tod von Tieren zur Sühne oder aber der geistliche Tod. Denn wer Sünde behaftet ist, der kann nicht zu dem reinen, sündenfreien, heiligen, das heißt abgesonderten Gott kommen. Der einzige Unterschied vom Buch Matthäus zum Buch Maleachi aus dem Alten Testament ist, dass es da auf einmal diesen Jesus gibt. Und das ist der Erste, der es vermag, diese Barriere zu durchbrechen. Der Einzige überhaupt, der hingehen kann und sagen kann, dir sind deine Sünden vergeben. Aber du musstest ihn persönlich treffen. War gar nicht so leicht. Auch wenn natürlich Judäa nicht so groß war. Der Islam verlangt, dass gute Taten schlechte Taten überwiegen sollen in deinem Leben. Im Judentum dagegen muss jede Sünde gesühnt werden, wenn du zu Gott kommen willst. Und das ist die Welt der vier Evangelien. Aber 50 Tage nach der Auferstehung von Jesus an Pfingsten hat sich das radikal verändert. Ich lese mal Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 4 und dann anschließend 37 bis 39. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in den anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Und wir sehen hier, wie der Heilige Geist ausgeschüttet wird auf unsere Erde. Und Gott verleiht den Aposteln da an der Stelle Fähigkeiten, ganz, ganz besondere Fähigkeiten. Tatsächlich, wenn ich die Bibel weiterlese, sehe ich diese Fähigkeiten bei den Aposteln gar nicht mehr im Einsatz. Sie haben nämlich jetzt die Fähigkeit bekommen, zu jedem, der da ist, wirklich in seiner Sprache zu reden. Und dieses wichtige Ereignis, was gerade passiert, zu verkünden, damit es auch jeder verstehen kann in seiner Sprache. Wir lesen weiter in Vers 37. Als sie es aber hörten, die Leute, zu denen gesprochen wurde, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und das, was wir da lesen, ist revolutionär. Seit diesem Moment braucht es keinen Tempel mehr, um mit Gott in Berührung zu kommen. Er kann durch seinen Heiligen Geist direkt in uns wohnen, wenn wir glauben. Und wir müssen kein Blutopfer mehr darbringen, damit unsere Sünden vergeben werden, sondern wir können die Gnade von Jesus als Geschenk erhalten. Das ist, was passiert ist an Pfingsten. Nebenbei auch der Geburtstag einer neuen Religion, dem Christentum, wenn man so will. Aber neben der Erschaffung der Menschheit, dem Sündenfall und dem Tag des jüngsten Gerichts ist das vierte große einschneidende Ereignis im Rettungsplan von Gott für die Menschheit. Also herzlichen Glückwunsch zur Wiedergeburt, liebe Gemeinde. Und ich möchte diesen Anlass gerne ergreifen und möchte gemeinsam mit euch auf den Geist der ersten Gemeinde schauen. Also auf das Herz der ersten Gemeinde schauen. Auf das, was sie motiviert hat, was sie umgetrieben hat. Genauer die erste Gemeinde bis zu dem Zeitpunkt, als sie zum ersten Mal zerstreut wurde in die durch Verfolgung in die Verbannung, kann man sagen. Das war ungefähr 33 nach Christus. Also wir schauen nur auf eine sehr kleine Zeitspanne. 30 nach Christus bis 33 nach Christus ungefähr. Und ich glaube, wir verklären diese Gemeinde hier bei uns, in unserer Gemeinde ein bisschen, wenn wir zurückschauen auf die ersten Christen. Aber ich glaube auch durchaus zu Recht. Sie waren nicht perfekt, aber sie hatten eine unglaubliche Hingabe, Opferbereitschaft und Begeisterung von Gott. Und ich glaube, davon können wir immer uns was abschauen. Der erste Punkt ist, der Geist der ersten Gemeinde, sie haben Gottes Nähe gesucht. Und direkt nachdem Petrus diese feurige Rede gehalten hat, sehen wir als Reaktion, dass sich 3000 Menschen haben taufen lassen. Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 42 dann, wie das Herz der Gemeinde beständig Gottes Nähe gesucht hat. Das heißt hier, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und in Vers 46 heißt es, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Und vier Dinge, die hier besonders erwähnenswert sind. Jetzt habe ich hier nur drei aufgeschrieben. Drei Dinge, vielleicht kommt noch ein viertes dazu. Erstens, sie blieben in der Lehre der Apostel. Zweitens, sie blieben in der Gemeinschaft. Drittens, sie blieben im Gebet. Ich glaube, das sind alles Dinge, die du tust, wenn du Gottes Nähe suchst. Die Lehre der Apostel. Nun, die Apostel, die sind wirklich täglich in den Tempel gegangen und dann haben sie dort gelehrt. Und die ersten Christen sind dahin geströmt. Warum sind sie dahin geströmt? Nicht, weil es eine Pflichtveranstaltung war, sondern weil sie mehr über Gott lernen konnten. Die Predigt von einem Apostel hätte ich auch gerne gehört, muss ich sagen. Beziehungsweise noch mehr über das hinaus, was wir in der Bibel haben. Hätte ich die Chance, noch mehr Predigten von denen zu hören, da würde ich auch hingehen. Ich meine, einige von diesen Männern haben biblischen Text geschrieben, inspiriert durch den Geist. Die konnten Geschichten davon erzählen, was Jesus ihnen am Lagerfeuer so erzählt hat. Da wäre ich gerne gewesen. Aber du gehst ja nicht beständig irgendwo hin, weil jemand dir gute Geschichten erzählt. Ja? Also wenn die einfach tolle Geschichten erzählen, dann gehe ich da hin und dann gehe ich da nochmal hin und dann gehe ich nochmal hin und lass mich unterhalten. Aber irgendwann habe ich vielleicht auch mal was anderes zu tun in meinem Leben. Die Jünger waren einfach begierig, mehr von Gott zu lernen. Deshalb sind sie da hingegangen. Die haben nicht genug davon bekommen, weil sie jedes Mal was Neues gelernt haben über Gott. Und darum ging es ihnen. Nicht darum, dass die Apostel so tolle Typen sind, sondern dass die Apostel ihnen Gott erklären können. Wir sehen, dass sie in der Gemeinschaft geblieben sind, dass sie sich in den Häusern getroffen haben. Und es ist toll, sich mit begeisterten Gleichgesinnten zu treffen und Zeit zu verbringen. Aber stell dir vor, du würdest dich mehrmals in der Woche mit deinem Bibelkreis treffen und die sind alle toll und das sind deine Freunde und die sind begeistert. Und dann würdet ihr zusammenkommen und ihr würdet euch darüber unterhalten, na, wie war dein Tag so? Was war bei dir so los? Und lass uns mal gemeinsam essen und einfach eine schöne Zeit verbringen. Vielleicht können wir abends noch einen Film reinschieben. Ich meine, ist das mittelfristig dein Bedürfnis? Natürlich ist es dein Bedürfnis, dass du Leute hast, die wissen, wie es dir wirklich geht. Aber würdest du dich täglich mit jemandem treffen, um zu hören, wie es ihm geht und ihm zu erzählen, wie es dir geht und dann gemeinsam einen Film mit ihm zu gucken und Chili con Carne zu essen? Ich glaube, das würde dir sehr schnell langweilig werden. Warum sind die ersten Jünger hingegangen und haben sich täglich getroffen? Warum haben die sich in den Häusern getroffen? Die haben wahrscheinlich auch lange Arbeitstage gehabt. Ich weiß nicht, ob die eine 40-Stunden-Woche hatten. Ich vermute eher mehr. Trotzdem, warum? Ich bin überzeugt, sie sind hingegangen, weil sie das Bedürfnis hatten, über das zu reden, was sie gehört haben zum Beispiel. Mann, diese Predigt von Bartholomäus, was hast du mitgenommen? Hast du das auch gehört, was ich gehört habe? Hast du das auch so verstanden, wie ich das verstanden habe? Und dann das, was ich auf der Straße erlebt habe, das muss ich dir einfach erzählen. Vielleicht brauche ich auch deine Hilfe dabei, ehrlich gesagt. Du gehst nicht beständig zu einer Gemeinschaft, um eine schöne Zeit zu haben. Nein, sie sind da hingegangen, weil sie ihr Leben und ihre Nachfolge miteinander geteilt haben. Beispiele dafür, wie die Jünger... Dankeschön. Beispiele dafür, wie die Jünger im Gebet geblieben sind, haben wir auch viele. Zum Beispiel als großer Schreck. Petrus und Johannes, vielleicht die beiden herausstechendsten Figuren oder mindestens zwei der herausstechendsten Figuren, eingesperrt wurden, weil sie ständig über Jesus gepredigt haben. Und dann nur unter Drohungen wieder freigelassen wurden, dass sie ja nicht mehr predigen dürfen, sonst ergeht es ihnen genauso, wie es Jesus ergangen ist. Da ist die ganze Gemeinde zusammengekommen und sie haben gebetet und sie haben gesagt, Gott, gib uns Mut. Gott, gib uns Heilung. Gott, gib uns Wunder. Apostelgeschichte 4, Vers 24. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Da waren die schon wieder draußen, ne? Die sind gekommen und haben berichtet und haben davon erzählt, dass man ihnen gesagt hat, redet nicht mehr von Jesus. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechts Jesus. Was können wir uns von der ersten Gemeinde abschauen? Ich glaube, ihre Sehnsucht nach Gott. Lass uns mal drüber nachdenken. Ich glaube, es gibt nichts, was trauriger ist als eine Gemeinde, die ihre Sehnsucht nach Gott verloren hat. Weil warum trifft man sich dann? Meistens aus Gewohnheit oder aus Verpflichtung. Oder man trifft sich gar nicht mehr. Wenn ich keine Sehnsucht mehr nach Gott habe, dann habe ich auch keinen Grund mehr, zum Gottesdienst zu gehen oder zu einer Andacht zu gehen oder zum Bibelkreis zu gehen. Weil was gibt mir das denn dann, wenn ich keine Sehnsucht nach Gott mehr habe? Wie steht es um meine Sehnsucht nach Gott? Wie steht es um deine Sehnsucht nach Gott? Gott ist nicht langweilig. Interessanterweise ist es bei mir so, je mehr ich mich mit Gott befasse, desto mehr steigt meine Sehnsucht nach Gott. Ganz egal, was es ist. Ob ich mich mit der Lehre der Apostel befasse, das heißt, ob ich die Bibel aufschlage und in der Bibel lese. Je mehr ich in der Bibel lese, desto mehr freue ich mich aufs Bibellesen. Und das auch nach 20 Jahren noch. Je enger ich mit meinen Geschwistern bin und je mehr ich mich mit ihnen darüber unterhalte, wie es mir geistlich geht und je mehr ich mein geistliches Leben mit ihnen teile, desto mehr weckt das in mir die Sehnsucht nach noch tieferen Beziehungen, weil ich merke, wie sehr ich es brauche. Und wenn ich viel bete, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, je mehr ich bete, desto länger wird die Liste der Dinge, für die ich es auf dem Herzen habe, zu beten. Das ist fast paradox, aber das liegt daran, weil Gott eben nicht langweilig ist, sondern weil Gott lebendig ist. Und je mehr wir uns mit Gott auseinandersetzen, desto mehr wächst unsere Sehnsucht nach Gott. Je mehr wir seine Nähe suchen, desto mehr wächst und je mehr wir ihn spüren, desto mehr wächst unsere Sehnsucht nach ihm. Genau, das ist die Lehre der Apostel. Und das ist, was wir sehen an der ersten Gemeinde. Diese Sehnsucht nach Gott, wie sie zusammengekommen sind und wie die Sehnsucht in der Gemeinschaft noch weiter gewachsen ist. Wahre Sehnsucht kommt nicht aus dem Angebot, was die Gemeinde dir bietet. Hier noch ein Workshop oder da noch irgendwas. Oder hier noch, was weiß ich, ein extra Treffen oder die Möglichkeit, sich irgendwo zu treffen zum gemeinsamen Beten oder die Möglichkeit, die Sehnsucht in dir kommt nicht daher, was die Gemeinde dir anbietet. Die Sehnsucht in dir kommt daher, wie du Gott suchst. Zweiter Punkt, der Geist der ersten Gemeinde. Sie hatten ein Bewusstsein über die Notwendigkeit der Rettung. Jetzt habe ich hier das Kapitel vergessen aufzuschreiben. Ich glaube, es ist Apostelgeschichte 4. Während sie zum Volk redeten, Vers 1, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündeten in Jesus die Auferstehung von den Toten. Also hier geht es um Petrus und um Johannes. Ja, wir hören die Geschichte, wie sie ins Gefängnis kamen. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Geschlecht der Hohenpriester waren. Und sie stellten sie in die Mitte und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen verhört werden, wodurch er gesund geworden ist, so sei es euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesus Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Leuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch in keinem anderen Namen unter dem Himmel, den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Wahnsinn! Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, was hier gerade passiert. Die beiden sind gefangen und werden jetzt vor den Hohen Rat gestellt. Sie stehen genauso vor dem Hohen Rat, wie Jesus vor dem Hohen Rat stand. Und man erinnere sich, damals hatte Petrus solche Angst, als Zuschauer, dass er irgendwie zu Jesus als dazugehörig erkannt wird, dass er dreimal geleugnet hat, ihn überhaupt zu kennen. Wie viele Tage war das her? Gut, wir wissen nicht genau, wann das passiert ist, aber das war relativ zügig, nachdem Jesus an gleicher Stelle stand. Und was macht Petrus jetzt? Er nimmt die Situation volle Kanne wahr, um allen zu predigen, wer Jesus ist und was die gute Nachricht ist. Und dass sie auf dem falschen Wege sind und dass sie umkehren müssen und auf den richtigen Weg beschreiten müssen. Ich meine, hat er Streit gesucht? Sicher nicht. Dazu war seine Ausgangslage zu schlecht. Wollte er den Hohen Rat zurechtweisen und ihnen erklären, was sie alles falsch verstanden haben? Das glaube ich auch nicht. So verstehe ich nicht seine Worte. Warum stand er hier und hat von Jesus gesprochen? Warum sind die Jünger in den Tempel gegangen, haben dort jeden Tag von Jesus gelehrt? Ich glaube, der Grund war, weil sie sich so sehr bewusst waren, dass jeder Mensch die Rettung braucht. Und wenn du das wirklich verstehst, dass jeder Mensch die Rettung braucht, dann kannst du gar nicht schweigen, oder? Dann muss es doch raus aus dir. Auch wenn du vielleicht beim drüber nachdenken besser mal die Klappe hältst, wenn du hier vom Hohen Rat stehst und dich diplomatisch ausdrückst. Selbst wenn die Leute auf der anderen Seite auch nicht unbedingt deine Freunde sind, sondern eher deine Feinde sind, dann willst du es ihnen vielleicht trotzdem sagen, dass ihr Leben gefährdet ist. Und ich muss sagen, ich muss gestehen, ich vergesse das manchmal in der Art und Weise, wie ich lebe. Weil den Menschen um mich herum, denen scheint es so gut zu gehen. Viele Menschen um mich herum haben ihr Leben wahrlich im Griff. Die haben ihr Leben viel mehr im Griff als ich, habe ich so den Eindruck. Die sind erfolgreich und auch noch cool. Und die wissen genau, was sie wollen. Und dann gibt es Momente, in denen ich irgendwie glaube, emotional, na, bei denen ist schon alles in Ordnung. Das ist der Moment, in dem ich die biblische Wahrheit ausblende. Dann fühle ich mich so, ah, jetzt komme ich und erzähle denen irgendwas von Gott und von der Bibel. Die haben ihr Leben doch im Griff. Satans größter Trick ist es, uns davon zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Das hat mal jemand gesagt oder ich habe es in irgendeinem Buch gelesen. Du hast die Bibel. Da steht drin, was du brauchst. Aber die um dich rum, die brauchen das auch. Die Bibel ist nicht ein Buch für Christen. Die Bibel ist ein Buch über die Aussöhnung der Menschheit mit Gott. Und wer sind wir, wenn wir denken, wir müssten das, was da drin steht, abwandeln, damit es denen, denen wir es erzählen, besser schmeckt? Oder dass wir Teile davon ausblenden können? Bei den Aposteln sehe ich, die haben verstanden, dieses unbedingte Bewusstsein, wie nötig jeder von uns Rettung hat. Das sehe ich bei den Aposteln. Und ich brauche es auch. Dieses Bewusstsein. Wie sieht es mit den anderen Jüngern aus? Weil es scheint tatsächlich so zu sein, als hätten in diesen 3 Jahren, die wir hier betrachten, nur die Jünger, die Apostel, also die ersten Jünger, die 12 Jünger, die Apostel gepredigt. Und nicht die restlichen Jünger. Ich meine, klar, du hast 12 Apostel in deiner Gemeinde, Sprachrohre Gottes. Da hätte ich mich jetzt auch nicht als Alternative aufdrängen wollen, sage ich mal. Ich meine, was willst du erzählen? Du gehst da vorne hin und sagst, Petrus hat erzählt in seinem Brief. Und die anderen sind so, Entschuldigung, da hinten ist er. Okay, sage ich, Petrus, erzähl vielleicht besser selber, was du gemeint hast. Vielleicht habe ich es nur zu 80% verstanden, wahrscheinlich sogar. Missionieren hieß damals wahrscheinlich einfach nur, bring die Menschen zu den Aposteln und die machen den Rest. Weil ich meine, was sonst musst du machen? Bring die Leute zu Aposteln, sie werden die Botschaft Gottes aus dem Wort eines Apostels hören, wenn sie darauf nicht hören, also ganz ehrlich. Aber das ist ja gar nicht Gottes Plan. Gott will ja durch jeden seiner Nachfolger wirken. Und dann kam es dazu, nach dem Tod des ersten Märtyrers nach Jesus, nach dem Tod von Stephanus, dass alle Jünger in Jerusalem bis auf die Apostel zerstreut wurden. Alle Jünger wurden vertrieben, sind geflohen, irgendwohin, in den Ort, in dem sie vorher gelebt haben vielleicht, in die Nachbarstadt, ganz weit weg, vielleicht nach Rom, vielleicht nach Indien. Aber ganz egal, wo auch sie hingegangen sind, da war kein Apostel, weil die Apostel sind zurückgeblieben. Auf einmal mussten sie selber predigen, auf einmal mussten sie selber lehren, auf einmal mussten sie selber die Geschichte von Jesus erzählen. Und wir können sehen, wie sehr sie verstanden hatten, dass jeder Mensch die Rettung benötigt, wenn wir sehen, wie nach diesem Ereignis die Anzahl der Jünger im Römischen Reich explodiert ist. Es gibt einen Bericht von einem römischen Aufseher, der wurde in eine Provinz nördlich des Schwarzen Meeres geschickt. Das war so eine Provinz ganz am Rande des Römischen Reiches, wo eigentlich niemand hin wollte, wo man straffällige Leute vielleicht hingeschickt hatte. Und der musste da also hin und musste da irgendwelche Erhebungen machen. Und der hat zurückgeschrieben, hat gesagt, hey, hier sind 10% der Leute geschätzt Christen. Seid ihr euch dessen bewusst? Das war wenige Jahrzehnte, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. War in einer Region fernab des Zentrums, fernab von Jerusalem, waren 10% der Menschen nach Schätzung römischer Behörden Christen, haben sich als Christen, sind Jesus nachgefolgt. Unglaublich. Wie kommt das? Nun, wir sind vielleicht keine Apostel. Die Geschwister, die in diese entfernte Provinz gegangen sind, die waren keine Apostel. Aber Gott hat uns auch aufgelegt, die gute Nachricht, die gute Botschaft zu verkünden und zu verbreiten. Und was wir brauchen, ist das Bewusstsein davon, wie notwendig Rettung für jeden Menschen ist. Und dann werden wir darüber reden. Okay, die dritte Sache, die mir auffällt an der ersten Gemeinde, und das leite ich jetzt mal mit einem Gedankenspiel ein. Stell dir mal vor, du machst einen Kurzurlaub in Barcelona. Bist eigentlich nur da, um so ein spektakuläres dreitägiges Festival zu besuchen. Und dort auf einmal findest du Gott. Du findest zu deinem Glauben und findest eine Gemeinde, die es in dieser Form nirgendwo anders gibt. Was würdest du machen? Stell dir mal vor, du würdest einfach in Barcelona bleiben. Ohne Geld. Ohne eigene Unterkunft, weil deine Wohnung ist noch in Berlin. Ohne Job, weil dein Job ist in Berlin. Und ohne, dass du die Sprache verstehst. Du wirst über Nacht alles in Berlin zurücklassen, was du hast. Deine Kollegen, deine Berliner Freunde, deine Familie, vielleicht deine Ehefrau. Was würden die in Berlin Zurückgebliebenen über dich denken? Genau das ist, was die ersten Christen, was viele ersten Christen gemacht haben an Pfingsten. Pfingsten war ein jüdisches Erntedankfest und deshalb sind eben Pilger, wie wir gehört haben, aus dem Partherreich, aus Medien, Elam, Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, der Gegend von Kyrene in Libyen, aus Rom, Judäa, Kreta, Arabien, alle zusammengekommen, haben sich getroffen in Jerusalem. Ja, das sind die Sprachen, die genannt werden, die Apostel gesprochen haben. Und dann haben sie sich taufen lassen und ich vermute viele von denen auch, sonst hätten die Apostel ja nicht in ihren Sprachen reden müssen. Und sie sind alle da geblieben, sagt die Bibel. Ich habe mal gelesen, auf einen Gläubigen in Jerusalem kamen damals zwei, die geblieben sind. Stellt euch das vor. Aber was ich da stark finde, ist erstmal, die ersten Christen haben ihren Wohnort komplett danach ausgerichtet, wo ihr geistliches Bedürfnis gestillt wird. Und es ging über ihren Job, es ging sogar über ihre Familie, da zu sein, wo ihr geistliches Bedürfnis gestillt wird. Wow! Das ist das Erste. Und das Zweite, und das ist mein Punkt hier, ist, es gab eine unglaubliche Opferbereitschaft. Stellt euch mal vor, ganz viele Geschwister kommen aus anderen Ländern und bleiben in Berlin. Und viele davon sprechen noch nicht mal deine eigene Sprache. Kommt uns irgendwie bekannt vor. Apostelgeschichte 4, Vers 32 heißt es, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Vers 34, es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und gab einem jeden, was er nötig hatte. Die Geschwister waren ein Herz und eine Seele. Und wenn man sich nochmal überlegt, dass sie aus den unterschiedlichsten Ländern kamen und dass sie die unterschiedlichsten Sprachen gesprochen haben und viele davon sich gar nicht verstanden haben, weil sie ihre Sprache nicht gesprochen haben gegenseitig. Das sind die, die ein Herz und eine Seele sind. Das wünsche ich mir auch für uns hier in Berlin. Ob Ukrainer, Berliner oder wo auch immer du herkommst. Unabhängig davon, welche Sprache du sprichst, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Wir lesen später in den Briefen immer wieder, dass Petrus Geld für die Geschwister in Jerusalem gesammelt hat, überall, wo er hingekommen ist, in den reichen Provinzen. Wahrscheinlich nicht überall, wo er hingekommen ist, sondern wahrscheinlich eher in den reichen Provinzen. Also Korinth zum Beispiel. Er hat immer wieder Geld gesammelt für die Gemeinde in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil die ja alle vertrieben wurden und wahrscheinlich alles verloren haben. Oder ob es daran liegt, weil sie damals so großzügig waren, dass sie alles gegeben haben, ohne zurückzuhalten. Und ich glaube, den Eindruck, also ist das vernünftig? Nein, glaube ich nicht. Sage ich jetzt mal so als Deutscher emotional irgendwie. Dein Haus und dein Land zu verkaufen und damit deine wirtschaftliche Zukunft aufzugeben, empfinde ich jetzt erstmal nicht so als vernünftig. Aber wenn wir diese Stellen lesen in der Bibel, ich glaube, Wir hören Gottes Stolz, den er hatte über die Geschwister in der ersten Gemeinde. Ein wunderbarer Geist von Nächstenliebe und von Opferbereitschaft hat damals da geherrscht. Warum haben sie das getan? Waren sie so gute Freunde mit den Menschen aus den anderen Ländern, die da geblieben sind? Waren sie so reich, dass sie so frei geben konnten, weil sie so viel hatten? Nein, weder noch. Ich glaube wirklich, sie konnten sich teilweise noch nicht mal miteinander verständigen. Aber ich glaube, sie hatten dieses Bewusstsein, dass sie vor Gott selber arm, blind und bloß gewesen sind. Und dass sie nur durch Gottes reiches Geschenk jetzt mit Gott versöhnt sein können. Dass sie so viel von Gott erhalten haben. Und ich glaube, das ist, was es ihnen gegeben hat, dass sie so frei und großzügig weitergeben konnten. Durch die Taufe sind sie doch selber erst reich geworden an Gnade und an Vergebung. Und ich finde es bemerkenswert, auch der Umgang mit kritischen Situationen damals. Wie beispielsweise diese Verteilung der Lebensmittel. Als sich die Griechen gemeldet haben und gesagt haben, hey, ihr vergesst beim Verteilen der Lebensmittel unsere griechischen Witwen. Und was machen die Apostel? Die sagen, das darf nicht sein. Die setzen 7 Diakone ein, die sich darum kümmern sollen jetzt. Und die Diakone heißen Stephanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus. Das heißt, was die Apostel gemacht haben, ist, sie haben die Verantwortung für die Verteilung des Brots über Griechen und Hebräer 7 griechischen Männern übergeben. Als Reaktion darauf, dass Griechen vergessen oder übersehen wurden. Und das ist ein Geist der Demut. Das ist ein Geist der Großzügigkeit, der Liebe und ein Geist der Demut. Diesen Geist können wir aktuell auch sehr gut brauchen in unserer Gemeinde. Lasst uns daran orientieren, was die Geschwister in der ersten Gemeinde motiviert hat. Die hat nicht motiviert, dass jemand da stand und gesagt hat, du musst aber geben. Sondern sie haben gegeben aufgrund dessen, was sie erhalten haben. Und ich wünsche mir wirklich, dass man auf uns schaut als Gemeinde und dass man sagt, ja, wir sind ein Herz und eine Seele in dieser Gemeinde. Und damit kommen wir zum Abendmahl. Und ich meine, wir haben über die Motivation der ersten Gemeinde gesprochen. Und ich hoffe, ich habe das klar gemacht. Weil ich habe selber bei mir gemerkt, ich schaue so oft auf die erste Gemeinde, ich habe, oh, das machen die toll und das machen die toll und das machen die toll und die sind so toll. Und der nächste Gedanke bei mir ist, oh, ich sollte auch und ich sollte auch und ich sollte auch. So will ich sein, so will ich sein, so will ich sein. Aber es ist doch viel mehr hilfreich zu schauen, warum? Warum haben sie das gemacht? Was hat sie bewegt? Weil sie so mit Gott verbunden waren. Und das ist der Grund, warum wir immer wieder Abendmahl feiern sollen. Weil das ist, was uns motivieren soll. Nicht irgendeine Regel, aber auch nicht irgendeine Vernunft, weil wir wissen, dass wir sollten. Sondern die Liebe von Gott, die wir am Kreuz sehen. 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15. Keine Stelle passt da so gut dazu wie diese, finde ich. Denn die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist und so alle gestorben sind. Und er, Jesus, ist darum für alle gestorben, die da leben, hinfort nicht selbst leben, sondern dem oder für den, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Lasst uns für das Abendmahl beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir ans Kreuz schauen dürfen, dass es das überhaupt gibt, dieses Symbol, was du uns gegeben hast. Du hängst mit ausgebreiteten Armen am Kreuz. Und ich weiß nicht, ob das Symbol ist oder die Gestik ist, die du uns sagen wolltest, aber es wirkt für uns so wie, ich habe meine Arme festgebunden, um dir zu zeigen, egal was ist, du kannst immer zu mir kommen. Und ja, wir Menschen sind komisch, wir zweifeln an der Liebe von denen, die uns lieben. Gott, wir zweifeln an deiner Liebe manchmal. Jesus, das Opfer, was du gegeben hast, zu sehen und zu wissen, dass du es für uns getan hast. Du hast etwas dargebracht, was uns alle Zweifel nehmen muss. Es gibt kein größeres Zeichen für Liebe, als dass man sein Leben lässt für seine Freunde. Und du hast dein Leben für uns gelassen, damit wir ausgesöhnt werden können, damit wir direkten Zugang zu Gott haben können. Und ich liebe, Gott, ich liebe deinen Plan. Ich liebe das Alte Testament, wie es sich entfaltet, wie sich dein Plan entfaltet und wie es dann zu Pfingsten kommt. Den Moment, auf den du so lange hin gefiebert hast, Jesus, von dem du so viel erzählt hast. Der Moment, wo die Menschen wieder ausgesöhnt werden mit dir. Und ich danke dir so sehr, dass ich in dieser Zeit jetzt leben darf, wo ich zurückschauen kann auf dieses Ereignis und mich erinnern kann an deine Liebe, die da ausgegossen wurde über die ganze Welt. Und dass ich zu dir kommen kann. Und ich bitte dich, dass du das immer unsere Motivation sein lässt für das, was wir tun. Es gibt so viele Dinge, die wir tun können. Es gibt so viele Dinge, die zu tun sind. Es gibt so vieles, was wichtig ist, was zu tun ist. Aber bitte fülle uns mit deiner Liebe und lege uns die Taten bereit, die wir dann aus Liebe für dich tun wollen, weil wir dich lieben und weil wir wissen, wie viel wir von dir erhalten haben und wie viel andere vielleicht noch brauchen. Wie sehr andere vielleicht dich brauchen oder dann uns brauchen dadurch. Bete in Jesu Namen. Amen.